先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Heute mit unserem Gast Dietrich Schotte, wie immer im Café Alibi. Und wie auch schon die letzten Wochen mit einem neuen Moderationsteam, Christian Lamp und ich, Annika Schadewald, und endlich auch wieder mit unserem offiziellen Gong zum Beginn.
Genau, ich darf unseren Gast kurz vorstellen. Dietrich Schotte hat Philosophie, Germanistik, Wissenschaftstheorie und evangelische Theologie in Leipzig und Marburg studiert. 2011 erfolgte die Promotion mit einer Dissertation zu Thomas Hobbes und Religion, danach Stationen in Marburg, Leipzig, jetzt in Regensburg, Gastaufenthalte unter anderem in Kalifornien an der UC Riverside. Bei uns ist er mit seinem aktuellen Buch »Was ist Gewalt? Philosophische Untersuchung zu einem umstrittenen Begriff«. Das Buch, um das nur kurz zu sagen, hat ca. 250 Seiten, ist also für ein Philosophenbuch vielleicht recht schlank, darum aber nicht weniger gehaltvoll. Erschienen in der bekannten roten Reihe bei Klostermann. Damit dann auch gleich zu meiner ersten Frage, um das nur kurz, wir werden ca. 45 Minuten maximal hier oben sprechen und dann in das Publikum abgeben, also auch immer schon Fragen vorbereiten, wenn man was hört. Zu meiner ersten Frage, Herr Schotte, Ihr Buch trägt den Untertitel zu einem umstrittenen Begriff, aber was macht denn den Begriff der Gewalt zu einem umstrittenen Begriff und was ist das Umstrittene an ihm, würden Sie sagen?
Naja, auf den ersten Blick scheint es ja so, dass der Begriff der Gewalt irgendwie im Alltag von uns relativ robust genutzt wird. Also irgendwie scheinen wir ein recht robustes Vorverständnis davon zu haben, was Gewalt ist. Wir können recht schnell Beispiele benennen, der Faustschlag, der Schuss mit dem Gewehr, ähnliches. Die Umstrittenheit fängt, ich glaube sogar schon im Alltag, dort an, wo es dann um konkrete Phänomene geht. Also wo es um ganz konkrete Fälle geht, etwas, was jetzt kürzlich wieder im britischen Frühstücksfernsehen diskutiert wurde, wie es denn mit Sportarten wie Boxen oder Mixed Martial Arts ist. Denn irgendwie scheinen die legal zu sein und das wollen ja alle Beteiligten, was sie da machen. Hat das jetzt was mit Gewalt zu tun? Ich würde sagen, ja, natürlich ist es eine Gewaltsportart, aber darüber kann man dann eben trefflich streiten. Und dann wird eben deutlich, dass wenn wir uns dann darüber verständigen wollen, was macht denn jetzt Gewalt eigentlich aus? Also was haben diese Phänomene miteinander gemeinsam? Und wie können wir oder wie müssen wir bestimmte umstrittene Phänomene einordnen? Dann wird eben deutlich, dass der Begriff relativ unscharf zu werden scheint und eben umstritten ist. Und terminologisch ist es so, dass ich mir da ein Konzept übernommen habe von Walter Galley, der umstrittene Begriffe einführt. Er sagt, es sind Begriffe, die sind zugleich beschreibend und wertend. Also wenn ich angeben will, was Gewalt ist, dann gebe ich ein paar Merkmale an, die ich einfach vorfinde. Das sind Handlungen eines bestimmten Typs, die verletzen in dem Falle bestimmte andere Merkmale. Und zugleich werte ich damit. Also ich sage nicht, ich stelle nicht einfach nur fest, so wie ich feststelle, hier liegt jetzt ein grüner Kugelschreiber oder das ist ein schwarzer Tisch, sondern ich nehme eine Haltung dazu ein. Also im Regelfall sage ich, wenn ich etwas als Gewalt bezeichne, dass es irgendwie auch schlecht ist, es ist moralisch fragwürdig, es ist rechtfertigungsbedürftig. Und diese Begriffe zeichnen sich, letzter Punkt, nach Galley eben dadurch aus, dass wir sie scheinbar klar bestimmen können. Also sie haben mehrere Merkmale, auf die wir uns einigen können. Wir haben bestimmte paradigmatische Fälle, auf die wir uns einigen können. Aber diese Merkmale sind nie absolut eindeutig bestimmt. Also das funktioniert jetzt nicht so, dass wir sagen können, wir haben eine Liste notwendiger Eigenschaften und dann schauen wir uns das Phänomen an und sagen so, jetzt haken wir das ab und wenn an jeder Box ein Haken ist, dann ist es Gewalt und wenn es nicht überall ist, dann ist es eben was anderes in irgendeiner Form. Genau. Und dazu könnte man jetzt noch ein bisschen mehr sagen, warum diese Begriffe so funktionieren, aber das heißt sogar sowohl im Alltag als auch philosophisch würde ich sagen, es ist ein notwendig umstrittener Begriff. Also einer, den wir nie so klar bestimmen können, dass wir vollständige Einigkeit erzielen, vor allem wenn es um konkrete Phänomene geht.
Ist das auch ein Also Sie rekurrieren in Ihrem Buch oft auf Einzelwissenschaften, auf Fachwissenschaften, insbesondere sozialwissenschaftliche Auseinandersetzungen, die Sie aber selten sehr explizit, sondern oft eher in Fußnoten führen. Also würden Sie sagen, dass, also ist das Umstrittene deshalb, also wir hatten schon alltagssprachlich, vielleicht auch philosophisch, ist ja auch im engeren Sinne vielleicht fachwissenschaftlich umstritten oder wird er umstritten, wenn Sie philosophisch an ihn herantreten?
Nein, also wenn Sie in die, also sowohl einerseits in philosophischen Debatten schauen, gibt es, gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man sich philosophische Debatten anschaut, dass sie ganz, ganz viele verschiedene Ansichten haben, die miteinander konkurrieren. Das zeichnet unser Fach irgendwie aus. Aber es gibt eben sehr, sehr unterschiedliche, sehr deutliche Debatten um bestimmte Aspekte, um bestimmte Zugriffsweisen. Und die finden Sie, und da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es eben Fachwissenschaften sind, die nicht meine sind, auch in anderen Fachwissenschaften. Also ich habe noch eine Kollegin aus der Friedens- und Konfliktforschung, sagte eben noch in Replik sozusagen auf mein Buch, dass es dort eben sozusagen bestimmte Schulen gibt, die bestimmten Begriffen folgen und sich dann, sie beschrieb das, als ob die sich sehr unvereinbar und ein wenig kämpferisch gegenüberstünden. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber sie finden eben dort, sie finden eben Ansätze, Traditionen, die arbeiten mit so einem sehr weiten Begriff wie struktureller Gewalt von Galtung, wo dann unheimlich viele Sachen drunter fallen. Und sie haben so Autorinnen wie Gertrud Nuna Winkler, die sagen, nö, Gewalt ist physische, körperliche Gewalt, einzelne Handlungen und alles andere ist irgendwas anderes. Und das fällt eben einfach nicht dann unter die Gewaltforschung im engeren Sinne. Also das finden sie, das bildet sich dann eben auch in den Fachwissenschaften ab.
Ich meine, Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass es dann so eine Liste gibt mit Boxen, die man abchecken kann. Aber vielleicht, weil das ja auch sozusagen die Frage des Buches ist, was ist denn jetzt eigentlich Gewalt? Und vielleicht auch noch als daran anschließende Frage, wie findet man das dann eigentlich raus, was Gewalt ist? Also man könnte sich das jetzt ja so vorstellen, dass Sie da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 200 Leute in einen Raum schicken und denen verschiedene Sachen sagen und dann müssen die so Daumen hoch, Daumen runter, Gewalt, ja, nein. Das ist vermutlich philosophisch nicht das, was Sie gemacht haben. Also was ist Gewalt und wie kommt man denn dann zu so einer Definition?
So, jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich mich selber korrekt zitiere. Ich könnte zur Not linsen, dankeschön. Mein Vorschlag ist, ich sage jetzt gleich, warum das ein Vorschlag ist, schwere absichtliche Verletzung eines Lebewesens gegen seinen Willen. Das ist ein Vorschlag, ja, was ist Gewalt? Transportiert so die Vorstellung, als ob man, wir gucken einfach, wir schauen einfach hin und dann sehen wir das ja und dann können wir sozusagen drauf zeigen, wenn jemand fragt, naja, da hast du es doch. Also so wie man sagen könnte, ja, was ist denn jetzt ein Löwe? Naja, hier, da, guck mal in den Käfig, da siehst du ihn. Das ist ja bei solchen Begriffen, man könnte jetzt auch Begriffe wie Grausamkeit oder Ähnliches nehmen, nicht ganz so einfach, sondern es sind Begriffe, mit denen ich würde sagen, mit denen wir sozusagen versuchen, unsere soziale Wirklichkeit zu kartografieren. Also wo wir sagen, da gibt es begründete Unterschiede. Die Phänomene unterscheiden sich in relevanten Aspekten. Und das ist jetzt sozusagen ein Vorschlag, die Unterscheidungen einzuzeichnen. Und ich kann jetzt nicht sagen, was sozusagen der Königsweg wäre. Realistisch kann ich nur sagen, wie bin ich vorgegangen. Mein Ansatz ist der, wir haben es bei Gewalt mit einem Begriff zu tun, der eben aus der Alltagssprache kommt, also den wir in der Alltagssprache auch relativ robust und häufig eben, wie ich schon gesagt habe, verwenden. Und dann liegt es irgendwie nahe zu sagen, also ich gebe mal der Alltagssprache den Benefit of Doubt, also dass das, was wir da machen, nicht vollkommen ideologisch, nicht vollkommen fremd, nicht vollkommen falsch ist. Und versuche aus den Unterscheidungen, die wir im Alltag machen, also aus bestimmten Unterscheidungen, die wir ohnehin schon machen oder die sich dann im Anschluss an zum Beispiel bestimmte Formulierungen, bestimmte gebräuchliche Redeweisen ergeben, zu schauen, ob man das so explizit machen kann und abgrenzen kann, dass man am Ende zu einem relativ klaren Begriff kommt. Allein schon aus der Überlegung heraus, dass, und das ist, glaube ich, ein Grund, warum das auch in den entsprechenden Fachwissenschaften nie ganz einig ist, dass eben viele Intuitionen aus dem Alltag mit in diese wissenschaftliche Terminologie dann ohnehin schon hineinreichen. Und die Vorgehensweise ist dann, also vor allem ja im zweiten Kapitel, die sich eben konkrete Beispiele anzuschauen, zu überlegen, okay, worauf deutet das jetzt hin? Also ich habe dann ja auch bestimmte Vorschläge aus der Wissenschaft, dass man sagt, naja, zum Beispiel, also Gewalt muss immer, wenn es schlecht ist, muss es immer irgendeine Art von moralischem Standard verletzen. Und ein Vorschlag ist dann eben zu sagen, naja, Gewalt sind Rechtsverletzungen, also dass irgendwie Rechte verletzt werden. Dann kriege ich zum Beispiel in Schwierigkeiten mit eben so etwas wie Boxsport oder ähnlichem. Zumindest je nachdem, wie ich diesen Aspekt beschreibe, dann muss ich mir das eben genauer anschauen, weil, also ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt, wenn Sie in den Ring steigen, müssen Sie vorher unterschreiben, dass Sie wissen, was Sie tun, dass Sie wissen, welche Konsequenzen das haben kann. Also natürlich, damit Sie den Veranstalter nicht verklagen, wenn Sie mit einer gebrochenen Nase da rausgehen. Und dann scheint es irgendwie schwierig zu sein, da sind jemandes Rechte gegen seinen Willen verletzt worden. Oder ob da sind seine Rechte verletzt worden. Er hat ja gesagt, ich weiß, was passieren kann und ich nehme das auf mich und ich akzeptiere das. Genau, und dann arbeitet man sich durch solche Unterscheidungen durch und hofft dann am Ende sagen zu können, also bestimmte Unterscheidungen machen Sinn, lassen sich rechtfertigen. Andere Unterscheidungen, die wir vielleicht im Alltag machen, lassen sich weniger gut rechtfertigen. Also die Idee ist nicht zu sagen, ich gucke mir die Alltagssprache an und dann kommt das automatisch sozusagen daraus. Allein schon, weil wir eben solche Fälle haben. Ich bleibe jetzt bei dem Beispiel wie den Kampfsport, wo die Leute sagen, ja, nö, aber das scheint ja in Ordnung zu sein, dann kann das doch nicht Gewalt sein. Naja, aber in bestimmten relevanten Hinsichten unterscheidet sich der Schlag des Boxers nicht von dem Schlag der Polizistin gegen den Demonstranten oder von irgendeinem anderen Schlag ins Gesicht. Es ist absichtlich, es soll verletzen und es tut es auch, wenn er trifft. So, das wäre so die Vorgehensweise. Aber grundsätzlich ist es ein Benefit of Doubt an die Alltagssprache, dass man sagt, ja gut, ich unterstelle mal, dass das, was wir im Alltag machen, nicht vollkommen falsch ist.
Können Sie uns noch vielleicht ein, zwei Beispiele geben für so Begriffe, die Sie dann unterschieden haben zur Gewalt? Also was vielleicht irgendwie in der Nähe ist, aber wo Sie sagen würden, das ist dann schon was anderes nochmal?
Also ein naheliegender Begriff, das kennen Sie im Zweifelsfall von Hannah Arendts Essay, im Englischen heißt er ja On Violence, im Deutschen eben Macht und Gewalt. Das ist natürlich im Deutschen besonders wichtig, das ist ein Problem, was die englische Sprache in dem Maße nicht hat, dass Gewalt traditionell, begriffsgeschichtlich, immer auch Macht meint. Wir sprechen von der Amtsgewalt und dann reden wir über bestimmte Rechte, die am Zug kommen, das heißt über bestimmte Handlungsmöglichkeiten. Die muss nicht zwangsläufig irgendetwas mit Verletzung zu tun haben. Also Sie können sagen, Sie haben sozusagen Potestas Potentia als zwei Formen von Macht und Violentia als Gewalt im engeren Sinne, worum es dann geht. Ein anderer Begriff, an dem ich jetzt gerade noch so mit ein, zwei kleineren Arbeiten sitze, ist der Grausamkeit. Ich habe das jetzt gerade mit Studierenden diskutiert, die im Seminar, die dann sagen, na gut, also irgendwie Grausamkeit scheint sozusagen exzessive Gewalt zu sein. Und dann kommt man einen Schritt weiter und stellt fest, naja, wir auch bestimmte Unterlassungshandlungen bezeichnen wir zum Beispiel als grausam. Gibt es Gewalt durch Unterlassung? Ich würde sagen, nein, Gewalt ist ein aktives Verletzen von jemandem. Aber unterlassene Hilfeleistungen können zweifellos grausam sein. Also wenn ich jemandem helfen könnte und ich tue es nicht, sondern ich stehe einfach daneben und gucke zu, was passiert, dann lasse ich jemanden sehr, sehr stark leiden. Genau, das wären so zwei. Aggression scheint mir auch nochmal etwas anderes zu sein. Es zielt auf etwas andere Phänomene. Klassische Unterscheidung ist meistens noch, dass man Gewalt und Kraft irgendwie unterscheidet. Das kommt von Hannah Arendt natürlich. In dem Moment, wo man Gewalt stark über körperliche Gewalt versteht, und das sind die ersten Beispiele, die zumindest mir dann kommen, liegt es natürlich zu nahe zu sagen, ja, also da scheint etwas mit Kraftwirkungen oder Krafteinwirkungen, Veränderungen an einem Gegenstand durch Krafteinwirkungen vorzuliegen. Das muss nichts mit Gewalt zu tun haben. Also wenn ich mit dem Hammer auf den Stein schlage, dann wende ich zwangsweise Kraft an, würde ich sagen, und ich bringe damit auch Veränderungen hervor, aber mit Gewalt hat es nichts zu tun, würde ich meinen.
Können Sie, was mich interessiert hat bei der Lektüre, also Sie hatten das ja schon beschrieben, so Sie gehen in Ihrem Buch also so vor, Sie nehmen den Leser sehr mit durch diesen alltagssprachlichen Ansatz, den Sie gerade genannt haben, Sie argumentieren sehr oft mit, wir würden sagen, wir würden aber vielleicht hier nicht sagen. Und nun scheint es aber interessant zu sein, gerade darin, dass Sie den Begriff als umstritten bezeichnen, dass Sie dann eben doch mit diesem Vertrauensvorschuss an die Alltagssprache, Sie nennen das selber, es gibt einen hinreichend klaren Kern der Gewaltverwendung in der Alltagssprache, dem dann gewissermaßen die Umstrittenheit gegenübersteht, korrespondiert, man weiß es nicht so genau. Zu dem Vorgehen auch noch, also ein dritten Punkt, den Sie bisher nicht so methodisch genannt haben, ist, Sie wählen immer wieder Ausflüge in die fachwissenschaftlichen Debatten, nicht? Also man kann fast schon sagen, oder also vielleicht wollen Sie das nicht sagen, aber wenn man mal alltagssprachlich nicht weiterkommt, dann wählt man einen sozialwissenschaftlichen Definitionsvorschlag, um zu präzisieren, um einen Reibungspunkt zu erzeugen, mit dem Sie vielleicht näher an diesen hinreichend klaren Kern kommen, der dann gleichwohl wieder umstritten wird.
Also ich würde nicht sagen, dass das sozusagen zwei Sachen sind, die sich irgendwie widersprechen scheinen. Also deswegen eben ein hinreichend klarer Kern heißt ja nur, dass ich in zahlreichen Fällen mit diesem Begriff auch mit unserem Alltagsverständnis sehr, sehr gut klarkomme. Also da streiten wir uns nicht und da scheint uns dieser Begriff auch im Alltag zu helfen. Also einerseits bestimmte Phänomene hinreichend klar oder präzise zu benennen und auch eine entsprechende Orientierung dann zu geben. Aber eben weil, also die Idee von Gelly, muss jetzt doch nochmal einen Schlenks zurück machen, ist ja die zu sagen, ich habe zwei oder mehr Eigenschaften, die dieses Phänomen auszeichnet und erstens sind diese Eigenschaften nicht ganz eindeutig. Also wenn ich sage, es ist eine absichtliche Verletzung oder es ist eine schwere Verletzung, dann grenzt das natürlich ein und es unterscheidet einen Schlag von einem Rempler oder einem Schubser. Und zwar hinreichend klar, dass ich sagen kann, das eine fällt unter Gewalt, das andere nicht. Aber natürlich bleiben viele, viele Fragen offen. Und natürlich kann man sich dann im Detail sehr gut streiten. Also war das jetzt, also was genau macht denn die Schwere aus? Was genau macht die Absichtlichkeit aus? Das ist eine Rückfrage, die ich dann noch ein, zwei Mal bekommen habe. Naja, was heißt denn das? Also schließt Absicht zum Beispiel auch ein, wenn jemand gezwungen wird zu dieser Handlung? Also ich kann ja gezwungen werden, jemand anderen zu schlagen und auf jemand anderen zu schießen. Und dann würde man doch sagen, da haben wir wieder so eine, diese rhetorische Finte, könnte man vielleicht sagen, dann würde man doch sagen, naja, die Person will das doch eigentlich nicht, ist das absichtlich. Naja, das, was sie tut, sie ist ja kein Automat, sondern sie macht etwas. Sie schießt, sie zielt, sie legt an, sie schießt und trifft im schlimmsten Falle dann auch. Insofern ist das eine absichtliche Handlung. In einem anderen Sinne würde man sagen, ja, wenn sie die Option hätte, würde sie diese Handlung nicht ausführen. Aber es ist trotzdem eine Handlung, die sie ausgeführt hat. Das ist dann eben relevant zum Beispiel für Fragen der Zurechnung oder der Verantwortung. Und was ich mit den Fachwissenschaften mache, ich würde das vielleicht so beschreiben, ich nehme das als Vorschläge, bestimmte Aspekte des Begriffs zu präzisieren. Das ist natürlich ein bisschen gemein, weil das nicht zwangsläufig das ist, was die Autoren selber damit machen wollten. Also es gibt auch Autoren, die sagen ganz, ganz klar, nein, ich arbeite einfach mit einem methodischen Begriff. Das heißt also, ich definiere mir jetzt einfach meinen Untersuchungsgegenstand und grenze das so und so ein und sage, das ist jetzt Gewalt und alles andere fällt dann eben nicht darunter oder kann eben methodisch nicht darunter fallen. Was dann in vielen Texten so ein bisschen schwierig wird, weil man dann eben merkt, also dass schon noch irgendwie andere Phänomene damit runterrutschen sollen. Genau, also so behandle ich dann die, oder so greife ich auf weitere Literatur dann zu, dass ich sage, okay, ich nehme das jetzt einfach als ein Angebot zu sagen, okay, das ist ein relevanter Kern oder ein relevanter Aspekt des Gewaltbegriffs. Das ist doch das, was Gewalt eigentlich auszeichnet. Und auch da in der Unterstellung, dass man damit bestimmte alltagssprachliche Intuitionen auf den Punkt bringen möchte. Also man sagt ja, auch in der Soziologie sagt man jetzt nicht vollkommen willkürlich, ich definiere jetzt einfach irgendwas als Gewalt, weil ich das jetzt gerne untersuchen möchte und irgendwie scheint mir das zu passen. Sondern man wählt ja aus dem, was wir im Alltag als Gewalt bezeichnen, einen bestimmten Phänomenbereich aus und sagt, okay, das ist das, worum es eigentlich geht. Und so würde ich das dann beschreiben, also dass man diese Perspektiven so reinholt, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt als Angebot, den Kern oder einen Kern zu bestimmen. Und dann schauen wir eben, wie weit wir damit kommen, mit diesem Ansatz oder auch nicht.
Also eine Sache, die mich jetzt noch interessieren würde, bisher von dem, was jetzt bisher über Gewalt gesagt haben, auch die Beispiele, die jetzt schon im Raum stehen, der Faustschlag, jemanden erschießen, das sind ja alles irgendwie dann doch sehr greifbare individuelle Akte der Gewalt, wo ein Mensch einem anderen Menschen Leid antut oder von mir aus auch mehrere Menschen einem Menschen oder ein Mensch mehreren Menschen. Also auf jeden Fall gibt es klare personale Akte der Gewalt. Und viel Diskussion, die es ja in den letzten Jahren um Gewalt gab, hatten ja auch diese Idee in den Raum gesetzt, dass es sowas wie strukturelle Gewalt vielleicht auch gibt. Also wo vielleicht gar nicht so ein klarer Akteur, eine klare Akteurin zu benennen ist, die diese Gewalt vollzieht. Wie passt so ein Gewaltbegriff zu dem oder in Ihr Konzept von was Gewalt ist? Oder muss das dann zurückgewiesen werden als, das ist jetzt keine Gewalt mehr, sondern das ist was anderes? Macht, hatten Sie ja schon angesprochen. Wie könnte man das da einordnen?
Ja, die kurze Antwort wäre natürlich, nee, also das, was klassischerweise mit struktureller Gewalt gemeint ist, bei Johann Galtung, das fällt dann nicht, zumindest nicht alles drunter. Das ist ja, also strukturelle Gewalt liegt ja nach Galtung vor, wenn die aktuelle somatische Verwirklichung einer bestimmten, von Mitgliedern einer Gruppe hinter der potenziellen zurückbleibt. Also wenn es denen nicht so gut geht, wie es ihnen gut gehen könnte, unter Maßgabe der Lage der Güter, die wir haben. Also wir könnten, es könnte ihnen besser gehen. Da würde ich in der Tat sagen, da fällt eine ganze Menge drunter, viele Arten von Diskriminierung, viele Arten von ungerechten sozialen Verhältnissen, die erstmal mit Gewalt direkt nichts zu tun haben. Dazu vielleicht auch noch die Fußnote. Also ich finde es immer sehr faszinierend, der Begriff taucht ganz, ganz oft auf, und wenn man bei Galtung dann in den ursprünglichen Aufsatz mal reinschaut, dann sagt er auch recht deutlich, warum der so einen weiten Gewaltbegriff nutzt. Nämlich weil er sagt, ich möchte einen gehaltvolleren Begriff des Friedens haben. Frieden ist definiert als Abwesenheit von Gewalt. Und Galtung sagt, ja gut, wenn ich Frieden als Abwesenheit von Gewalt definiere und Gewalt jetzt verstehe als eben die physische, körperliche Gewalt, dann fällt sehr, sehr vieles darunter, was ein Schritt vor der Friedhofsruhe ist im Grunde genommen. Das heißt, der Begriff des Friedens wird partiell leer. Und die Strategie, die Galtung wählt, ist, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt den Begriff der Gewalt ausweiten, denn je mehr von Gewalt umfasst wird, desto weniger bleibt dann sozusagen für den Frieden übrig als Möglichkeit, wenn der definiert ist als Abwesenheit von Gewalt. Ich weiß nicht, warum es nicht möglich sein soll, an den Begriff des Friedens ranzugehen und den einfach stärker einzuzäunen. Was ich daran plausibel finde oder was ich versuche dann im vierten Kapitel aufzunehmen, ist diese Intuition, dass man sagt, naja, es scheint doch einen Unterschied zu geben, und ich glaube, das hat viel, damit hat es viel zu tun, dass dieser Begriff so populär auch weiterhin ist, unabhängig davon, dass er es erlaubt, sehr, sehr viele ungerechte Phänomene schön als Gewalt zu labeln und damit als offensichtlich schlecht hinzustellen. Dass man sagt, es gibt doch vielleicht einen signifikanten Unterschied zwischen zwei Arten von Gewalthandlungen, nämlich einerseits eine individuelle Gewalthandlung, also wo eine Person eine andere schlägt, sexualisierte Gewalt anwendet, psychisch terrorisiert oder ähnliches, und einer Situation, wo es vielleicht auch eine Täterin gibt, aber diese in bestimmten Strukturen agiert. Also jetzt ist gerade ein neues Gutachten herausgekommen, Anfang der Woche in Münster vorgestellt worden. Das naheliegende Beispiel aktuell ist natürlich immer noch die katholische Kirche. Also wo wir sagen, da sind bestimmte Strukturen dahinter. Und wenn ich jetzt einfach immer nur von dem einzelnen Täter ausgehe und sage, ja, das ist jetzt eben einfach Priester X und das Opfer Y, dann blende ich eben aus, dass diese Tat nicht nur kein Einzelfall war, sondern dass es eben mehr als einen Fall dieser Art gibt, dass das etwas mit den sozialen Strukturen zu tun hat, in denen sich Täterinnen und Opfer bewegen. Und da ist dann eben ein Vorschlag zu sagen, na gut, es gibt offensichtlich Gewalthandlungen von Einzelpersonen, von Gruppen, die wesentlich damit zu tun haben oder die wesentlich dadurch bestimmt sind, dass sich die Täter gegenüber den Opfern in einer bestimmten Position, vor allem in einer Machtposition, befinden. Also wie eben in dem Falle Priester und Laien vor allem, also nicht nur Ministrantinnen, natürlich auch Nonnen, wie wir jetzt wissen, in erschreckendem Ausmaße. Und das hat etwas mit den Strukturen zu tun. Also ohne diese Strukturen wäre nicht zu erklären, wäre nicht zu verstehen, warum diese Täter, diese Opfer immer wieder berechenbar auswählen. Und das ist sozusagen mein Versuch zu sagen, okay, also diese Intuition teile ich irgendwie, dass es eben Gewaltphänomene gibt, wo wir ohne die Strukturen hineinzuholen, das unvollständig beschreiben, das nicht vollständig, nicht hinreichend klassifizieren. Aber dieser ganz weite Begriff, der irgendwie alles reinholt, der ist meines Erachtens unplausibel. Also als Gewaltbegriff. Nicht, dass es sich dort um Ungerechtigkeiten handelt und dass Menschen massiv geschädigt werden durch soziale Strukturen. Das geht aber auch ohne, dass man Gewalt ausübt.
Ich fand das allgemein, also als ein Leseeindruck ganz spannend, dass der Klappentext von Ihrem Buch, der sagt sozusagen als wahrscheinlich Vermarktungsstrategie auch, ich zitiere das mal, dass es einen häufig zu beobachtenden strategischen Missbrauch gäbe, den es aufzuzeigen und zu kritisieren gilt. Und Ihr Buch endet auch mit einem Plädoyer sozusagen für einen sauberen Begriffs, eine saubere Begriffsnutzung von diesem Gewalt. Und dann muss ich aber sagen, also vom Lesen, es ist erstaunlich unpolemisch, Ihr Buch, dafür, dass das damit antritt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wer ist denn das eigentlich, gegen Sie, gegen wen Sie da anschreiben? Wer ist das, der da so missbräuchlich den Gewaltbegriff ständig in den Raum wirft?
Soll ich jetzt Namen nennen? Ja,
ja, bitte.
Na, ganz deutlich mache ich es nicht. Also es sind viele Beiträge, die mit dem Begriff der strukturellen Gewalt in dieser weiten Form arbeiten. Ich will gar nicht unterstellen, dass das sozusagen immer ganz bewusst gezielt ist. Also wir wollen hier irgendwie Propaganda machen oder irgend so etwas. Aber die eben mit einem sehr, sehr weiten Begriff arbeiten, der es dann eben sehr, sehr leicht macht, bestimmte Phänomene nicht nur zu labeln als Gewalt, sondern damit eben auch den Rechtfertigungsdruck zu erhöhen. Wenn Sie ein eher alltägliches Beispiel haben wollen, das streife ich hier nur am Rande, ist die Rede von Gewalt gegen Sachen. Also wo ich immer wieder mit Faszination feststelle, also wir hatten das ja in Leipzig, das ist länger, glaube ich, mal nicht passiert, aber dass dann immer mal irgendwelche Bagger brennen übers Wochenende auf Baustellen, wo Menschen der Meinung sind, dass da nicht gebaut werden sollte. So, das ist Sachbeschädigung. Die Inhaber der Bagger äußern gerne die Rede von Gewalt gegen Sachen, auch wenn irgendwelche Denkmäler umgestürzt werden oder ähnliches ist dort, wo es durchaus einen klaren politischen Charakter hat. Alles geschenkt, das macht es nicht zu Gewalt. Und was ich mit Faszination feststelle, ist, dass dann die sich meistens zumindest mit den TäterInnen grundsätzlich solidarisierende, also Teile der linken Szene, diese Rede dann sogar übernehmen. Und die sagen, ja, Moment, aber Gewalt gegen Sachen ist keine Gewalt gegen Personen, die ist gar keine Gewalt, das ist Sachbeschädigung. Das ist politisch motivierte Sachbeschädigung, ja. Aber auch da habe ich eben genau diesen Modus, in dem Moment, wo ich das erstmal geschafft habe, dass Leute sagen, ja, da wurde Gewalt ausgeübt gegen den Bagger. In dem Moment, wo ich das geschafft habe, habe ich sozusagen die Gegenposition signifikant nach hinten, also in die Rückhandlage sozusagen gebracht, weil die müssen sich jetzt stärker rechtfertigen. Also Sachbeschädigung ist schon nicht schön, das muss man schon rechtfertigen. Gewaltanwendung, da möchten wir aber eine besonders gute Rechtfertigung für haben. So, also da hätten Sie so ein Beispiel, wo das strategisch, denke ich, auch im Alltag häufiger vorkommt. Genau.
Entschuldigung, ich glaube, ist das Hauptsache durch die, welche Sache kommt, also Beschädigung? Durch die Gewalt oder durch die Wahl? Das ist schwer.
Also Publikumsfragen werden wir in circa 15 Minuten haben. Dann stellen Sie die Frage bitte nochmal und dann auch ins Mikrofon. Sie kriegen dann die Gelegenheit. Sie lehnen die strukturelle Gewalt ab, um darauf kurz nochmal zurückzukommen. Sie schlagen vor, institutionalisierte Gewalt zu sagen, die Sie über den Begriff der Struktur fassen. Aber wie mir scheint, was Sie versuchen auszuschließen, ist die Idee einer Gewalt, die nicht an einen Täter und damit nicht an eine konkrete Handlung gebunden ist, die, und so nehme ich das, ohne mich da groß auszukennen, oft war in der Rede der strukturellen Gewalt, die also sozusagen in der Struktur an sich hängen würde, wo es eine irgendwie abstrakte Ausübung, und Sie würden dann vielleicht eher sagen, Zwänge oder Beschädigungen, ne? Trifft das ungefähr, wie Sie das Problem sehen?
Ja, also die vielen Phänomene, die da drunter fallen, also zum Beispiel, dass eben bestimmte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft durch den Zugang zu bestimmten Gütern massiv geschädigt werden. Und zwar nicht nur, dass man sagt, die haben einfach bestimmte Chancen nicht, sondern wir können das ja teilweise auch empirisch feststellen, dass geringere Lebenserwartungen da sind, dass bestimmte Krankheiten, gerade psychische Krankheiten, mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Wir können das dann im Zweifel, oder was heißt wir, fachkundige Kollegen aus den Naturwissenschaften oder Medizin können uns das dann auch erklären, wie das miteinander zusammenhängt. Das sind natürlich Strukturen, die nicht vom Himmel fallen. Also die sind nicht von Natur aus da in irgendeiner Form, sondern die haben etwas damit zu tun, wie Menschen sich verhalten. Ja. Dementsprechend könnten sie auch anders beschaffen sein. Richtig. Sie sind ungerecht, sie sind im Zweifelsfall moralisch verwerflich. Auch ja. Viertens, und dann sollten sie wahrscheinlich abgeschafft werden. Dennoch würde ich eben sagen, also in dem Moment, wo diese Strukturen sich nicht in Gewalthandlungen äußern, im engeren Sinne, wie das eben paradigmatisch bei der Polizei der Fall ist. Also es ist eine Struktur, die soll ja auch sich in Gewalthandlungen äußern. Dafür sind die da. Das finde ich immer sehr faszinierend, wenn Leute sagen, na ja, das ist jetzt was mit Gewalt. Ja, natürlich. Also ich sozusagen als, wenn ich mir jetzt in die Rolle, ich bin ja durchaus in Teilen manchmal etwas konservativ, ich sage, ja, ich finde das auch in Ordnung, dass die Gesetze gelten und das sollte auch. Ich erwarte ja, dass die Polizei nicht nur mit Gewalt droht, sondern sie auch ausübt. Das ist offiziell deren Rechtfertigung. Man kann das, glaube ich, mit guten Gründen kritisieren, sagt die andere Hälfte von mir. Und da haben wir so eine Struktur. Und wenn das aber nicht vorliegt, oder eben, wie gesagt, bei den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, oder im Profi- und Amateursport, wie wir das wissen, in Familien und so weiter und so fort, da, wo wir das nicht haben, sondern eben die Verletzung oder die Schädigung von Menschen auf andere Art und Weise zustande kommt, also ohne, dass wir einen konkreten Täter benennen können oder überhaupt konkrete Täter, was ja meistens das Problem ist, da würde ich sagen, liegt dann in der Tat keine Gewalt vor. Ich weiß auch manchmal nicht, ob das so ein bisschen einer der Gründe ist, dass es eben so ein Problem ist, dass wir da häufig vor dem Phänomen stehen, wir können niemanden konkret, also wir können nicht auf den Finger drauf zeigen und sagen, das sind jetzt diese Personen, die diese Strukturen schaffen. Also gerade die ganzen Debatten, wo es um Benachteiligung von Minderheiten geht, sind ja häufig, wenn, so wie ich das mitbekomme, kommen häufig an den Punkt, dass sie sagen, also ich kann eben nicht konkret sagen, da ist die und die Gruppe, die macht das jetzt, sondern das sind komplexe soziale Strukturen, das hat viel mit Habitus, mit Rollenverständnissen zu tun und das diffundiert dann in diese sozialen Strukturen hinein. Und wenn ich dann von struktureller Gewalt rede, kann das den Eindruck vermitteln, so ich habe das jetzt irgendwie gepinnt. Aber dann habe ich eben das Problem, ich sage, ja gut, aber es gibt aber keinen Täter. Und da würde ich eben sagen, nee, das ist mir nicht trennscharf genug.
Also auch wenn Sie sich jetzt gerade schon so ein bisschen selbst bezichtigt, als manchmal zum Konservativismus neigend. Eine Sache, die ich erstaunlich oder die mich überrascht hat beim Lesen, ist, dass in Ihrer Definition zu Gewalt eben, also ich wiederhole es mal nochmal, Gewalt ist absichtliche schwere Verletzung der Integrität von Lebewesen gegen ihren Willen, dass da eben dieser Begriff der Lebewesen auftaucht und eben nicht von Menschen. Und ich meine, Sie haben das gerade schon nochmal festgezurrt, dass sozusagen Dinge logischerweise nicht darunter fallen, aber Tiere zum Beispiel scheinen da ja durchaus auch vielleicht drunter zu fallen. Oder was war sozusagen der Gedankengang, warum es Lebewesen sind und nicht Menschen?
Na, das war in der Tat aus der, ich sage jetzt mal, Einsicht. Also dass meine Überlegungen, so wie sie in dem Text geronnen sind, mich an den Punkt geführt haben, dass es eine Reaktion von Lebewesen ist. Also wir wollen nicht verletzt werden, wir reagieren entsprechend auf Verletzungen, bestimmte Grenzfälle vielleicht ausgenommen. Und das gilt für uns genauso wie für Tiere. Also wenn ich kann Tiere quälen, ich kann Tiere schlagen und die Reaktionen sind sehr, sehr ähnlich. Und dann sehe ich nicht, warum man da nicht auch von Gewalt sprechen sollte. Das Problem steht sich ja da, glaube ich, eher auf einer anderen Seite. Man sagt, also sind Tiere Gewalttäter? Oder können Tiere grausam sein? Also wir kennen diese Aussagen, wir kennen dann auch so entsprechend formulierte Artikel, wo es dann ja die grausamen Schimpansen oder ähnliches. Fragen Sie bitte Kollegen, die sich mit diesen Tieren wirklich gut auskennen. Und da scheint ja eher so ad hoc das Problem zu sein, dass man sagt, also inwiefern kann ich Entscheidungen, bewusste Urteile, Absichten in gleichem Maße Tieren zuschreiben wie Menschen. Aber dass Tiere gegen ihren Willen verletzt werden können, das scheint mir, vielleicht bin ich da jetzt zu naiv, aber das scheint mir irgendwie unzweifelhaft zu sein. Und dann wäre es wohl sein. Und dann wäre es irgendwie inkonsequent gewesen zu sagen, ja gut, aber mich interessieren halt nur Menschen. Also dann hätte ich sagen müssen, mich interessieren nur Menschen. Das mag für Tiere auch gelten, aber der Vollständigkeit halber muss das dann eben Lebewesen heißen. Dinge halt nicht.
Aber heißt das dann zum Beispiel auch, dass Fleischessen Gewalt ist?
nee, Fleisch essen nicht, das ist ja schon tot. Also ich weiß, das klingt jetzt extrem zynisch, aber ich wäre mir zum Beispiel nicht ganz sicher. Muss ich zu meiner Schande gestehen, ist eine Frage, die ich mir in der Form jetzt noch nicht gestellt habe, weil ich an anderen Problemen dann eher konkreten Fällen rumlaboriert habe. Wenn man Tiere natürlich tötet, und ich werde mich jetzt nicht in die Debatte hineinbegeben wollen, ob es irgendwie Ethical Butchering gibt, was da ja gerne immer, ne, also den Tieren geht's gut und die kriegen gar nichts davon mit und die schlafen quasi ein. Ich bin kein Schlachter, ich bin der boshafte Endverbrauch. Aber also wenn die Wurst bei Ihnen auf dem Teller liegt, dann könnte man sagen, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann stellt sich die Frage, denke ich, nicht mehr. Das wäre dann genauso eine Frage für solche strukturelle Probleme. Unterstütze ich damit nicht Strukturen, die an anderer Stelle letztlich Gewaltausübung notwendig beinhalten? Und mir ist das einfach nur relativ wurscht, weil ich muss es halt nicht selber machen, praktischerweise.
Man könnte natürlich sagen, Sie konsumieren das Produkt einer Gewalthandlung in der Konsequenz Ihrer eigenen Definition. Das können Sie natürlich tun. Also Sie lassen ja bewusst offen am Ende, ob Sie mit Ihrer Definition auf eine Art Ethik der Gewaltlosigkeit hinauslaufen. Sie tun das wahrscheinlich nicht, weil Sie die moralische Schlechtigkeit, an der Sie festhalten, von der Erlaubtheit abtrennen. Sie signalisieren, oder das als genauso, also wohin signalisieren Sie eigentlich? Eine Variante wäre, konsequent durchzuziehen, Gewalt immer schlecht, also immer gewaltlos, also auch keine Tiere konsumieren und so weiter und so fort. Sie deuten erlaubte Gewalthandlungen trotz moralischer Schlechtigkeit gleichwohl dennoch an?
Ja, also ja, das deute ich nur an. Also vielleicht ein kurzes Beispiel, wo ich mir die Frage stelle, weil Sie gerade so schön gesagt haben, ich konsumiere das. Also was ich zum Beispiel regelmäßig konsumiere, sind Box, Kickbox und MMA-Kämpfe. Das ist auch ein Gewaltprodukt. Also das ist eine ernsthafte Frage, die ich mir gestellt habe oder habe dann stellen müssen, als ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe für den Abend heute. Das ist ja nicht notwendig. Also ich wache ja nicht auf einmal im Ring auf und stelle fest, da kommt jetzt jemand auf mich zu und um eine Formulierung von Terry Pratchett zu benutzen, versucht mir meine Nase ins Gesicht zu rammen. Und dann muss ich mich halt wehren, sondern ich gehe ja bewusst in den Ring und ich weiß auch, was ich da machen werde. Ich trainiere selber seit 10 Jahren Muay Thai, ich habe nie gekämpft. Damit bin ich so ein bisschen raus, könnte man sagen. Aber das wäre zum Beispiel nur eine Frage. Also habe ich dazu ein moralisches Recht? Positiv rechtlich in unserer Rechtsordnung, dafür gibt es gute Argumente, warum wir das zulassen müssen. Aber sollte ich das tun? Und damit sind wir jetzt auch schon zu einem Step drin. Da ging es mir eigentlich nur um die Unterscheidung zu sagen, also eine Handlung oder ein Handlungstyp kann moralisch verwerflich sein. Das kann trotzdem heißen, dass andere starke Gründe trotzdem dafür sprechen, dass diese Handlung erlaubt ist, vielleicht sogar geboten. Also mir ging es nur darum zu sagen, also in dem Moment, wo ich sage, Gewalt ist eo ipso verwerflich, folgt daraus nicht zwangsläufig automatisch eine pazifistische Position. Denn es kann immer sein, dass andere Gründe dafür sprechen, dass es trotzdem die weniger schlechte Variante ist. Und damit ist jetzt auch vollkommen offen, ob Sie, also mit welchem Modell Sie sozusagen da jetzt rangehen, ob Sie das jetzt irgendwie konsequenzialistisch machen und sagen, wir müssen halt am Ende gucken, was bei rauskommt. Unterm Strich, wie viel Leid produziert es, wenn ich es lasse und wie viel Leid produziert es, wenn ich zuschlage? Und was ist dann weniger? Oder welche Rechtsverletzungen unterbinde ich? Oder. Das sind, glaube ich, da nochmal zwei verschiedene Fragen. Mir ging es eben nur darum zu sagen, ich kann daran festhalten, dass Gewalt als solche verwerflich ist. Sie kann trotzdem erlaubt sein. Was aber daraus folgt, würde ich denken, ist, dass der Rechtfertigungsdruck relativ hoch ist. Also wenn ich sage, Gewalt ist als solche verwerflich, dann ist es eben nicht dasselbe wie Eis essen gehen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt ein Eis essen, dann werden Sie mich nicht fragen, ja, also Herr Schotte, wie rechtfertigen Sie denn das? Das macht irgendwie relativ wenig Sinn. Wenn ich jetzt eine Gewalthandlung begehe oder sie begehen möchte, dann steigt der Rechtfertigungsdruck. Und das sollte er dann zum Beispiel auch da tun, wo wir es eben mit Strukturen zu tun haben, wo wir der Meinung sind, die oder mit Tätern zu tun haben, denen wir grundsätzlich zubilligen, dass sie das dürfen, eben zum Beispiel Polizisten oder Soldaten. Also da nicht sagen, ja gut, das ist sozusagen abgegessen, weil die bewegen sich ja in Strukturen und so weiter. Mehr soll das erstmal gar nicht sagen. Wie gesagt, die ursprünglich mal leitende Frage nach Rechtfertigung des Gewaltmonopols hat sich eben im Laufe des Projekts verflüchtigt. Und das noch hinten dran zu hängen, hätte, glaube ich, kein gutes Buch ergeben. Nee, einfach, dann hätte ich noch mal so ein... Das müsste ich vielleicht noch schreiben, mal gucken. Im Moment eher nicht.
Eine letzte Frage, die ich dann doch noch stellen wollte, das hat auch noch mal mit der Struktur zu tun. Sie begründen die moralische Schlechtigkeit der Gewalt über einen, was man neo-aristotelischen Ansatz nennt, wie Sie sagen, den man vielleicht von Nussbaum kennt, von Amartya Sen oder so, über grundlegende Bedürfnisse und Vermögen, Fähigkeiten des Menschen, die, wenn sie unterbunden werden, also das, was sie Integrität des Lebewesens, worunter sie auch den Weltbezug und am Ende das gelingende Leben, den gelingenden Vollzug, das gute Leben, hätte man früher gesagt, eventuell schwieriger zu rechtfertigen. Man könnte nun durchaus auf die Idee kommen, wenn man das jetzt anlegt, dass es Strukturen gibt, die ohne konkrete Täter vielleicht doch so etwas unterbinden, beschädigen, eine sehr schlimme Armut. Marxens Beispiel des doppelt freien Lohnarbeiters, der nur seine eigene Arbeitskraft verkaufen kann und der sich auch nichts anderes nehmen kann. Würde das dann vielleicht doch in eine Gewalt zweiter Stufe oder würden Sie das nach wie vor ablehnen?
Na, also dass zwei Phänomene aus den gleichen Gründen verwerflich sind, also Menschen etwas Vergleichbares antun und Menschen auf vergleichbare Art und Weise in denselben Vermögen beschädigen, diese Vermögen vielleicht sogar zerstören, ihnen Freiheiten nehmen, zu Verletzungen führen, heißt ja nicht, dass es die gleiche Art von Phänomen ist. Da würde ich mich wieder darauf zurückziehen, zu sagen, es hat nicht zwangsläufig etwas mit Gewalt zu tun, man muss dann eben konkret gucken, worüber man redet. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht in gleichem Maß verwerflich sein kann. Das ist wirklich eine offene Frage. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Teil dieser Attraktivität des Begriffs der strukturellen Gewalt eben auch daher rührt, dass man unterschiedliche Phänomene auch normativ auf eine Stufe stellt sozusagen. Also ich sage, es ist eben genauso schlecht und da würde ich sagen, ich sehe nicht, warum das nicht auch dann der Fall sein sollte, wenn es eben sich nicht um Gewalt handelt. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, aber Gewalt ist doch was sehr, sehr Schlimmes, was sehr, sehr Schlechtes. Also was soll denn, Grausamkeit ist vielleicht noch schlimmer, Folter ist vielleicht noch schlimmer, aber was soll denn sonst? Nein, also ich denke, dass bestimmte Strukturen, die, wie Sie sagen, Menschen nicht möglich machen, bestimmte Vermögen, grundlegende Vermögen, ja, nehmen wir ruhig den Begriff gelingend zu entwickeln und gelingend zu nutzen, im Zweifelsfall mindestens genauso verwerflich sind wie der Schlag ins Gesicht. Auch wenn es keine Gewalt ist, aber das muss dafür, glaube ich, nicht gegeben sein.
Das ist ja auch ein gutes Schlusswort, das mit Ihrem Plädoyer gut zusammenpasst, dass man vielleicht so zusammenfassen könnte, dass man bei umstrittenen Begriffen immer genau hinsehen muss und gut begründen muss. So, damit würden wir auch ins Publikum geben.
Es gibt verschiedene Qualifikationen und verschiedene Arten. Aber im Grunde genommen, Gewalt hat immer negative Grund. Egal in welche Art Gewalt, in welche Qualifikation er steht, Gewalt ist das immer negativ. Jetzt meine Frage, Sie sind ein Philosoph, ja?
Ja, also ja. Berufsbezeichnung, ja.
Ja, als Berufs. Was kann Ihre Lehre uns geben, damit also gegen also Gewalt, sollen wir kämpfen gegen Gewalt, was tun oder immer also philosophisch auf diese auf Gewalt zu schauen?
Ja, das ist immer die gemeine Frage, was haben wir jetzt praktisch davon? Also ich fürchte, ich kann Ihnen erstmal ad hoc nur anbieten, und das ist jetzt wirklich, also bewusst, das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments oder so etwas, wirklich die Hoffnung, dass wir klarer bestimmen können, ob, wo wir Gewalt antreffen, wo Gewalt wirklich vorliegt und wo es vor allem eben mit institutionalisierten oder institutionellen Strukturen zu tun hat. Wie wir dagegen jetzt vorgehen, da fühle ich mich nicht autorisiert, eine klare Antwort zu geben. Also was institutionalisierte Gewalt angeht, würde ich eben denken, also je nachdem, welches Phänomen wir dort haben, also bleiben wir bei dem Missbrauch in der katholischen Kirche, eben zu schauen, was sind die Faktoren, die diese Handlungen prägen und hervorbringen. Aber also zu hoffen, dass die Philosophie uns jetzt den Masterplan an die Hand gibt, wie wir das loswerden, wie wir das ändern können, da fürchte ich, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Beste, was Philosophie leisten kann, ist, unsere Begriffe, unsere Vorverständnisse kritisch zu reflektieren und hoffentlich klarer zu bekommen, damit wir uns gerechtfertigter, besser, klarer über diese entsprechenden Phänomene unterhalten können, uns besser orientieren können im Alltag. Wie wir das dann eventuell, also ja, insofern es schlecht ist, sollte man Gewalt vermeiden, aber wie wir das machen, also ich zumindest nicht. Es sind andere Philosophen im Raum, vielleicht haben die schlagende Ideen, ich nicht, tut mir leid.
Ich leider auch nicht. Ich hätte eher eine philosophiegeschichtliche Frage, die so in zwei Richtungen geht. Und zwar hatten Sie ja kurz gesagt, dass Potentia, Potestas, Violentia und so einen begriffsgeschichtlich engen Zusammenhang bilden. Und ich frage mich, oder ich würde es gerne von Ihnen hören, wo sehen Sie eigentlich begriffsgeschichtlich diese Abzweigung und Ausdifferenzierung dessen, was im Griechischen die Dynamis ist? Und also wo sehen Sie philosophiegeschichtlich diese Ausdifferenzierung? An welchen Punkten scheiden sich diese Begriffe? Das ist vielleicht eine etwas schwierige Frage, aber sie hat eigentlich einen konkreten Hintergrund, zwar mit Blick darauf, dass Gewalt in der Tendenz, so wie wir es heute benutzen, und das habe ich jetzt in der Diskussion auch rausgehört, ja stark individualistisch gedacht wird. Ne? Also wenn wir von Gewalt reden, gehen wir in der Regel davon aus, dass Gewalt zwischen einzelnen Personen oder auch Gewalt gegen Sachen ist in gewisser Weise auch individualistisch. Ne? Also der Bagger ist auch ein einzelnes Individuum. Man geht nicht gegen eine ganze Horde von Baggern an. Also so. Und die Frage,
das ist alles eine Frage des Materials, das man zur Verfügung hat.
Die Frage ist, ob diese individualistische Tendenz, also ob die Betonung struktureller Gewalt sozusagen wieder eingeholt werden muss erneut, weil es sich begriffsgeschichtlich, das wäre jetzt meine Frage und vielleicht eine These, weil es sich begriffsgeschichtlich so entwickelt hat, dass der Begriff der Gewalt sich eben für diese Sachverhalte rauskristallisiert hat. Also der Hintergrund könnte auch sein, dass Macht vielleicht eine Struktur oder ein Begriff ist, der Potenzial ein Begriff ist, der eher ein Strukturbegriff sein kann oder zur Analyse von Strukturen, also von struktureller Gewalt eben besser geeignet ist, weil er eben eher über individuelle Fragen adressiert und er über individuelle Sachverhalte in den Blick nehmen kann. Deswegen die Frage, also wo sehen Sie die Unterschiede zwischen diesen Begriffen und warum spricht man in diesen Fällen von Gewalt und nicht von Macht? Mal so salopp gefragt.
Also auch wenn ich von Haus aus ja eher Philosophiehistoriker bin, werde ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da ist es passiert. Es scheint, wenn ich das richtig sehe, aber das ist jetzt wirklich eher so aus dem Bauch heraus, das ist eine Entwicklung, die vor allem, würde ich sagen, nach meinem Eindruck in der frühen Neuzeit dann losgeht. Also dass man das so klar unterscheidet, dass man, was eben auch aus anderen Gründen Philosophie historisch plausibel ist, also generell eine stärkere Fokussierung auf das einzelne Individuum, auf das einzelne konkrete Subjekt, weggehen von anderen Arten von Subjekten wie Gemeinschaften oder irgendwelchen supra- oder nicht natürlichen Subjekten, die nochmal irgendwie anders beschaffen sind. Das wäre jetzt aber wirklich eine Vermutung. Also da würde ich bitte nicht zitiert werden wollen, dass das aber in der Tat dann eher so, also bei Hobbes, bei Pufendorf, also auch bei den frühneuzeitlichen Naturrechtlern anfängt, wo man solche Unterscheidungen dann stärker beginnt einzuziehen. Das Letzte scheint mir durchaus plausibel. Also zu sagen, wir haben ein Problem, und das kam jetzt auch in der Diskussion, die haben wir wieder Ich denke daher auch das Insistieren auf der strukturellen Gewalt, dass uns da etwas verloren zu gehen scheint. Also dass wir bestimmte Phänomene, wo es eben auch um Schädigungen, um Verletzungen, um Ausschluss geht, damit nicht mehr einholen können. Da würde ich sagen, das ist richtig. Also das unterstütze ich, dem stimme ich zu. Und ja, ich würde auch denken, dass es da, ohne mich jetzt zu klar zu diesem Begriff äußern zu wollen, aber dass er damit den Begriff der Macht oder verschiedenen Arten von Machtbegriffen, also ihr könnt jetzt gerade bei Foucault nachschauen, wo das eben viel, viel stärker dann über Strukturen, über so etwas wie Biomacht und Dispositive und Ähnliches läuft, dass wir da in der Tat damit weiterkommen, weil der eben nicht so stark an Akteure gebunden ist. Ich würde mich, glaube ich, verteidigend einfach darauf zurückziehen, aber das hat eben mit meinem Ansatz zu tun, sagen, also mit dieser Opposition, also mit so einer Art von Gewaltbegriff arbeiten wir stärker einfach. Also unser Gewaltbegriff ist eben stärker individualisiert und mir scheint es dann plausibler und eben auch aus bestimmten anderen Gründen, die wir schon kurz andiskutiert hatten, aufgrund, dass wir eben von wirklich unterschiedlichen Sachen reden, das dann eben auch terminologisch beizubehalten, dass es eben da eher um bestimmte Arten von Macht geht, die wir eben dann nicht klar an ein einzelnes Individuum pinnen können. Wo wir sagen können, das ist der, also bei Macht scheint es mir wesentlich plausibler zu sein, das diffundiert eben in soziale Strukturen. Also da greifen eben bestimmte Verhaltenserwartungen, da greifen bestimmte Rollenmodelle, da greifen bestimmte Habitus und über diese Verhaltenserwartungen und Habitus, also dass ich eben, wenn ich höre, dass jemand Lehrerin ist, wenn die mich hört, dass jemand einen bestimmten Beruf ausübt oder Vater, Mutter oder sonst irgendetwas ist, dass ich dann aufgrund bestimmter Narrative und Erfahrungen eben eine Verhaltenserwartung habe, die durchaus auch irgendwie mit so Sanktionen im schwachen Sinne irgendwie einhergeht, wenn jemand dem nicht ganz das antizipiere. Das scheint mir mit Macht besser einzufangen zu sein.
Ja, vielen Dank erstmal. Hat mir gut gefallen und ich fand auch Ihr Insistieren auf dem oder Ihr Plädoyer, sage ich jetzt mal, für diesen engeren Gewaltbegriff, nenne ich es jetzt mal, plausibel und wollte da nochmal anknüpfen. Es gibt ja in dem sozialwissenschaftlichen Feld, sage ich mal so, von den Gewalttheoretikern, die eben so einen ähnlichen Gewaltbegriff verfolgen, Diskussionen um anthropologische Annahmen, sage ich mal. Also Popitz auf der einen Seite so, Gewalt als jedermanns Ressource, das können wir alle, das machen wir nicht, vermutlich oder offensichtlich nicht alle im gleichen Ausmaß, aber wir können das alle so. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Annahme so von Collins, wir, also tatsächlich so, der Mensch hat eine, kennen Sie jetzt, ich sag's nur ein bisschen ausführlicher so, im Grunde eine eingebaute Barriere gegenüber anderen Menschen physische Gewalt anzuwenden. Würde mich interessieren, ob Sie da sich verorten so in diesem Feld oder ob Sie es zur Kenntnis genommen haben und gesagt haben, weiß ich nicht, kann ich sowieso nichts zu sagen, finde ich auch plausibel, finde ich auch, also ist ja auch eine empirische Frage vielleicht. Wie auch immer, haben Sie die Dimension mit reingenommen oder haben Sie die links liegen lassen?
Also den Popitz natürlich, aber der Popitz sagt ja erstmal nur, er sagt, wir sind auf vielfältige Weise verletzungsoffen, einfach weil wir, also in der Phänomenologie würde man jetzt eher den Begriff des Leibs benutzen. Also es ist eben nicht ein Körper im Sinne von die Betrachtungsweise, dass irgendwas Physisches, das ist im Raum und das hat bestimmte Eigenschaften, sondern das hier ist mein Leib. Das ist, also ich bin mein Körper und die Welt erschließe ich mir über meinen Körper. Das ist so ganz grob die Idee. Und ich glaube, darüber kann man an den Popitz rankommen, dass er eben sagt, naja, mit dem Körper habe ich natürlich Verletzungsmacht. Also bestimmte Arten von Gewalt kann ich einfach körperlich ausüben. Hannah Arendt sagt dann ja, und das kann ich halt steigern. Also alles, was ich mit bestimmten Instrumenten mache, ist einfach meine Verletzungsmacht zu steigern. Also ich verschaffe mir mehr Kraft, mit dem Gewehr verschaffe ich mir eine größere Reichweite und so weiter und so fort. Ich erschließe mir Möglichkeiten. Grundsätzlich reicht mir aber mein Körper, im Regelfall zumindest. Und das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen oder die Frage zu stellen, neigen wir zu Gewalt? Also das Gegenmodell zu dem Collins wäre dann ja, wird ja heute immer wieder zitiert, Konrad Lorenz, der Mann mit den Graugänsen, der sagt, ja, alle Lebewesen haben einen Hang zur Gewalt. Das hat irgendwas mit Aggression und Abgrenzung und Evolution. Das ist alles ganz nützlich zu tun. Ja, das wäre eine empirische Frage, wobei ich mir da immer nicht ganz sicher bin, wie gehaltvoll so eine Aussage letzten Endes ist, weil man ja extrem stark generalisiert. mein Eindruck scheint der zu sein, dass viele vermeintlich natürliche Neigungen, die wir so haben oder die wir uns gerne zuschreiben oder unterstellen, dass die doch in sehr hohem Maße sozial konditioniert sind. Also wir fallen nicht als natürliche Wesen auf die Welt und haben sozusagen bestimmte Dinge, also maximal haben wir so Instinktresiduen, könnte man sagen, so Rumpfinstinkte, wie der Gehlen das beschreibt. Und dann werden wir erzogen. Also, und ohne diese Erziehung gibt es uns nicht. Deswegen, also ich wäre da ein bisschen skeptisch, wie gehaltvoll so eine Aussage noch ist, zu sagen, ja, irgendwie sind wir alle aggressiv. Oder irgendwie sind wir eigentlich alle nicht aggressiv. Ja, ich weiß nicht, wie weit das austritt. Aber ja, das wäre eine empirische Frage. Und da würde ich mich jetzt auch nicht weit aus dem Fenster lehnen wollen.
Ich habe zwei Sachen gehen mir so im Kopf rum. Zum einen jetzt auch nochmal mehr, weil Sie gesagt haben, Sie sind ja eigentlich Philosophiehistoriker.
Von Hause aus,
okay. Aber gut, also dann ist man ja auch ausgestattet mit so bestimmten Perspektiven und Erkenntnissen, Interessen in der Regel. Und die scheinen ja in Ihrem Buch so gar nicht angelegt zu sein. Ja, es ist ein kleines, schmales Buch und eigentlich betreiben Sie eher so eine Begriffssystematik und gerade nicht das, was man bei vielen anderen Historikern dann so kennt, dass die sich eher von, also über 90% ihres Buches hinweg eigentlich mit dem beschäftigen, was andere Philosophen und Philosophinnen dazu schon so gesagt haben und dann da sich so drin verlieren und die ein oder andere Erkenntnis noch zutage bringen. Okay, mich würde interessieren, warum Ihnen das jetzt reizvoller erschien, als sozusagen das, also philosophiegeschichtlich nochmal sich anzuschauen auch. Das ist so die erste Frage. Und die zweite ist, also ich kann nachvollziehen, dass es einen Reiz hat, einen Begriff wieder sehr, sehr eng zu fassen, weil er dann irgendwie sich besser abgrenzen lässt und eindeutiger wird und so. Und ich denke jetzt tatsächlich, aber doch die ganze Zeit verliert man da nicht auf was, beziehungsweise wo sind dann noch Differenzierungen wieder möglich, also in Ihrem Begriffskonzept? Also ich denke zum Beispiel an eben die Unterscheidung von legitimer und illegitimer Gewalt. Geht das mit Ihrem Begriffsverständnis oder ist das jetzt auch schon wieder so eine Sache, wo Sie sagen, nee, ist mir eigentlich schon wieder zu viel? Oder was mich auch umtreibt, ist die Frage nach der Unterscheidung von physischer und symbolischer Gewalt. Also geht das mit Ihrem Konzept? Weil Sie haben sich jetzt sehr oft gegen dieses Moment der strukturellen Gewalt oder dieses Verständnis der strukturellen Gewalt ausgesprochen. Ich glaube aber, die Kritik, die Sie daran haben, trifft zum Beispiel nicht das, was zum Beispiel Bourdieu unter symbolischer Gewalt verstehen würde. Ich glaube, da ist sehr viel drin, was eigentlich auch in Ihre Definition fällt, aber sie trifft gerade nicht sozusagen physische Verletzungen, sondern es sind seelische, psychische Verletzungen, Verletzungen, die über Sprache erfolgen, die aber ja so mächtig auch und wirksam sein können, dass sie also Leute quasi buchstäblich in den Selbstmord treiben, ja, weil sie einen sozialen Tod verursachen, irgendwie so. Ja, das sind so zwei Fragen, Anmerkungen.
Ja, ja, danke. Also ja, ich mache immer denselben Fehler, die ich anderen Leuten vorwerfe. Ich nehme dann immer körperlicher Gewalt als Beispiele, aber eben auch deswegen, weil da sehr selten Widerspruch kommt, dass es sich da um Gewalt handelt. Das ist also strategisch sozusagen. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeit damit zu sagen, dass es seelische Gewalt gibt. Der Unterschied scheint ja der zu sein, also nicht, dass die Integrität des Lebewesens, also der Weltbezug nicht schwer gestört oder vielleicht sogar zerstört wird, also stark beeinträchtigt wird, starkes Leid hervorruft. Die Frage ist, wie ich das mache, welche Mittel ich habe. Und dafür muss ich nicht über den, also auch da denke ich, ist der Begriff des Leibes aus der Phänomenologie recht hilfreich, weil das ja meistens etwas ist, was durchaus auch mit körperlichen Effekten einhergeht oder körperlichen Folgen einhergeht. Aber ich muss nicht physisch am Körper ansetzen. Also das ging jetzt mal so fies, das beste Beispiel, also ein gutes, ein klares Beispiel. Dafür sind eben sogenannte Formen der weißen Folter. Und warum nennt man die weiße Folter? Weil sie keine körperlichen Spuren hinterlassen. Das ist seelische Folter. Ich denke durchaus auch, also ich bin mir sicher, ob sie auch solche Sachen, also wenn man sagt sprachliche Gewalt, also dass durchaus auch mit Sprechakten, gerade auch in bestimmten Kontexten, entsprechende schwere seelische Verletzungen verursacht werden können, auch absehbar. Von daher mit seelischer Gewalt im Sinne von nicht körperlich ausgeübter Verletzung. Damit hätte ich keine Schwierigkeiten. Symbolische Gewalt, ja. Bei dem Bourdieu steht ja, glaube ich, pouvoir im Französischen. Der meint eigentlich Macht. Und ich glaube, das ist dann ein ähnlicher Punkt, wie was Sie angesprochen hatten. Vielleicht kann ich darauf zwei Sachen sagen. Also das eine ist, natürlich habe ich, also wenn man sich die zwei, drei Texte, die ich zumindest von ihm gelesen habe, dazu durchliest, dann meint er ja durchaus, natürlich viel, viel mehr als das, was ich jetzt meine, nämlich eben, dass durch bestimmte Handlungen Macht ausgeübt werden kann, weil die eben auf eine bestimmte Art, das ist der Semiotiker, mir sagt, also mit bestimmten Codes arbeiten, die auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden, auf die dann auf eine bestimmte Art und Weise reagiert wird. Aber das ist schon mal nochmal deutlich mehr, als hier mit struktureller Gewalt gemeint ist. Also ich denke, das ist wirklich, also da wurde durch die Übersetzung eine sehr, sehr interessante Interpretation vorgenommen, würde ich sagen, weil es eben um symbolische Macht eigentlich geht. Aber vielleicht kann ich noch einen zweiten Punkt dazu sagen. Also was, glaube ich, schon interessant daran ist, ist, dass eben Handlungen, Gewalthandlungen natürlich eine symbolische Dimension haben können. Also die senden sozusagen noch mehr mit, vor allem an die Betrachter. Und Sie haben gerade legitime, illegitime Gewalt angesprochen. Ja, natürlich kann man diese Unterscheidung machen. Ich glaube, man muss sie auch sogar machen. Die Frage ist, ob man Fälle legitimer Gewalt findet. Das kann man, denke ich, Polizei wäre ein Beispiel, wo man das im Regelfall annimmt. Ist schwierig. Es sind längere Diskussionen, weil man damit diese ganze Institution und diese ganze vermeintlich klare Rechtfertigung staatlichen Gewaltmonopol sich angucken müsste. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, die ist überhaupt gar nicht so wahnsinnig klar, weil meistens gar nicht so richtig darüber diskutiert wird, was man sich da eigentlich für eine Institution einkauft. Aber das wäre so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, oder sagen wir Notwehrhandlungen. Sagen wir, okay, das ist erlaubt und das ist in dem Sinne legitim, bleibt eben trotzdem verwerflich, deswegen rechtfertigungsbedürftig. Polizeigewalt ist deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil da ja im Regelfall mehr passiert. Also wenn Sie irgendwo eine Beweissicherung und Zugriffseinheit, das sind diese sehr gut eingepackten Herrschaften, die meistens auch ein sehr robustes Auftreten haben bei Demonstrationen, die machen ja mehr. Also die fügen ja nicht nur, bitte, das nur jetzt mit großen Anführungsstrichen Verletzungen zu, sondern sie kommunizieren damit, könnte man sagen, ja auch noch mehr. Sie senden das Signal, hier ist der Staat, hier werden bestimmte Ansprüche, Rechtsansprüche, Machtansprüche werden durchgesetzt. Also jeder, der mal auf einer Demonstration war, wo Polizei eingesetzt wurde, weiß, das ist immer auch ein Signal, nicht nur an die, die gerade jetzt den Schlagstock ins Gesicht kriegen, sondern auch an alle anderen, die drumherum stehen, was passieren kann. Und das ist ja auch meistens das, was dann gemeint wird, wenn wie 2019 war das ja, glaube ich, in Chemnitz, wenn gesagt wird, das Gewaltmonopol des Staates fehlte. Das fehlte nicht, es hat daneben gestanden, es hat nichts gemacht. Das ist ja nicht zusammengebrochen, das war ja weiterhin da. Definiert ist es dadurch, dass der Staat hätte können. Und der Staat hätte können. Die sind alle gut genug ausgebildet. Die können, wenn sie wollen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. So, und damit wird immer, ne, das hat immer eine symbolische Dimension. Das heißt, damit wird immer mehr kommuniziert als nur die Verletzung und mein Verletzungswille andersrum. Und das ist bei vielen, glaube ich, Gewalthandlungen ähnlich. Also denken Sie an Gewalthandlungen in der Familie, von Eltern gegen Kinder. Da wird den, also ich kommuniziere dem Kind damit ja, also ich nicht, aber der Täter, die Täterin kommuniziert dem Kind damit ja nicht nur sozusagen die Verletzungsabsicht, ich will dir jetzt wehtun, sondern eben auch eine Festigung entsprechender Strukturen, bestimmter Machtansprüche, bestimmter Dominanzansprüche. Das ist, denke ich, sozusagen so ein symbolischer Aspekt, der dann auch etwas mit dieser symbolischen Gewalt oder symbolischen Macht zu tun hat, die dadurch ja gestützt, affirmiert, verdeutlicht wird. Letzter Punkt, ja, warum nicht Philosophie historisch? Ich muss mal ganz kurz anekdotisch werden. Als ich da rangegangen bin, ich wollte eigentlich noch weiteres Philosophie historisches machen, weil es sicherer ist. Für mich persönlich. Man exponiert sich nicht so stark. Sie haben historisches Material vor sich und im Zweifelsfall können Sie sich dahinter zurückziehen und sagen, ja gut, die Autoren sagen das eben. Ich finde das ja auch nicht plausibel, aber das hat der Hobbes halt so geschrieben. Tut mir leid. Mir wurde damals von meinem Lehrer und Mentor gesagt, dass das strategisch nicht klug ist, nur historische Sachen zu machen. Man sollte auch was Systematisches gemacht haben. Ob das ein kluger Ratschlag war, weiß ich nicht. Das Projekt lag in verschiedenen Aufsatzstücken ohnehin. Da könnte man sagen, warum habe ich das hier nicht gemacht? Es gibt bestimmte Begriffe, die sehr stark an historische Kontexte gebunden sind, wo man, glaube ich, anders kaum vorgehen kann. Also ein schönes neueres Beispiel ist Björn Spiekermanns Der Gottlose. Das ist etwas, also er schreibt auch eine Diskursgeschichte der frühen Neuzeit. Das ist eine Figur, die auftaucht und die kann ich nicht wirklich verstehen, wenn ich mir diese Kontexte nicht angucke und sehr, sehr konkret angucke. Also auch in Autoren, die heute wirklich niemand mehr kennt und die vielleicht auch in Einzelfällen nicht ganz so unrecht vergessen sind. Aber ohne das kriege ich das nicht. Das schien mir beim Gewaltbegriff, auch wenn die Frage zurecht kam, wo sozusagen der Gap ist, nicht gewinnbringend zu sein. Mein Ansatz wäre derzeit, nein, das ist ein Begriff, den wir heute verwenden, der heute umstritten ist, der heute problematisch sein kann, der auf problematische Weise verwendet wird. Und das mache ich dann nicht diachron, sondern synchron. Da hilft es mir, glaube ich, nur bedingt, also vielleicht ist es ein Irrtum, aber da hilft es mir, glaube ich, nur bedingt, mich 900 Seiten lang durch die Philosophiegeschichte und zu kämpfen und zu sagen, also wo taucht denn sowas bei Platon und bei Aristoteles und bei Thomas und bei Basilius und so weiter auf. Der Erkenntnisgewinn wäre, glaube ich, relativ mager gewesen. Also nicht, dann wäre das Buch dicker geworden, sondern mir schien es auch deutlich sinnvoller zu sein, nein, wir gucken uns jetzt unseren Gebrauch an, wir gucken uns jetzt Definitionsvorschläge an, Argumente für oder gegen bestimmte Verwendungsweisen, weil es jetzt darum geht, wie wir das jetzt machen, wie wir jetzt über Gewalt reden. Das ist die Frage. Und es kann durchaus sein, dass ich dadurch historisch was übersehen habe, wo ich noch was hätte lernen können. Die Gefahr muss ich eingehen.
Erstmal danke für den Vortrag. Ich muss vorab sagen, ich bin kein Mann vom Fach. Ich habe wenig mit Philosophie am Hut, geschweige denn Philosophiehistorik. Deswegen ist es jetzt eher eine Sache aus meinem privaten Leben. Und zwar habe ich viele FreundInnen hier in Leipzig, die in der linken Szene aktiv sind, Antifa und so weiter. Und man kennt ja das Sprichwort, die Phrase Feuer mit Feuer bekämpfen. Und da wird Gewalt immer legitimiert, dass andere menschenfeindlichere Gewalt verhindert wird. Jetzt gerade war ja immer mal wieder, oder kam auch der Begriff legitime, illegitime Gewalt auf und Sie haben auch immer mal wieder auch im Vortrag von Rechenschaft gesprochen und die oder Rechtfertigung und die rechtfertigen das auch. Das Ding ist, die sind von ihrer Rechtfertigung tatsächlich sehr überzeugt und halten die dann auch für gerechtfertigt. Bei mir sieht das dann schon ein bisschen kritischer aus und ich weiß, je nachdem aus welchem politischen Lager man dann kommt, sieht das auch eventuell dann ganz anders aus. Also ist für mich irgendwie die Frage, die offen geblieben ist, so Rechtfertigung von Gewalt gegenüber anderer Gewalt schön und gut, aber wer sagt dann überhaupt, dass die Rechtfertigung selbst nicht gerechtfertigt sein kann? Also das ist ja voll individuell, wie man das betrachtet und ist das nicht dann irgendwie idealistisch und kann das dann überhaupt zielführend sein?
Also wenn die, ist jetzt vielleicht eher eine Rückfrage erstmal, also wenn die Frage darauf zielt, kann ich Kriterien entwickeln, die unabhängig davon sind, wie stark Leute davon überzeugt sind, dann würde ich mich ganz grob darauf festlegen wollen, dass es in der Tat so etwas wie allgemeingültige normative Kriterien gibt. Und ich bin jetzt gleich feige und sage, also das Fass mache ich jetzt nicht auf. Was zum Beispiel das konkrete Beispiel angeht. Wie heißt es in dem bekannten René von Danger Dan, mit Faschisten diskutiert man nicht, hat die Geschichte gezeigt, genau. Eine Möglichkeit daran zu gehen, ist eben zu sagen, also eine klassische Möglichkeit wäre eben die Konsequenzen, wenn wir es nicht machen, also wenn wir jetzt nicht uns die Hände schmutzig machen, wie Michael Walzer sagen würde, Doctrine of Dirty Hands, dann lassen wir zu, dass in unheimlichem Ausmaß, also große moralische Übel passieren werden. Also wir lassen Schlimmeres zu, als wenn wir jetzt eingreifen. Das ist eine Möglichkeit. Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass eine komplett konsequent relativistische Position, die sich einfach nur darauf zurückziehen kann, ja, wir sind, also innerhalb sozusagen unserer Bubble, würde man heute sagen, innerhalb unseres Weltbildes, innerhalb unserer normativen Überzeugung ist das jetzt gerechtfertigt und darüber hinaus kann ich nicht gehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dass das eine letztlich nicht überzeugende Position ist. Also wenn ich recht habe, dass wir bestimmte moralische Kriterien einfach aus der Lebensform des Menschen ableiten können, und das ist eine nicht unumstrittene Position, diese neo-aristotelische Position. Wir sagen, also wir haben bestimmte Vermögen und bestimmte objektive Kriterien, wann damit was gut für uns ist. Nämlich das, was uns die Möglichkeit gibt, diese Vermögen zu aktualisieren, auszuleben. gelingen zu praktizieren, dann gilt das für alle Menschen. Und dann werden sich auf dieser Grundlage hoffentlich auch Kriterien, allgemeingültige Kriterien ableiten lassen. Also diese, wie gesagt, das wäre nur, also ich glaube, es wäre wirklich dann ein ernsthaftes Problem, wenn man sagen könnte, wir können darüber nicht hinaus. Also wir können nicht über unsere Binnenperspektive hinaus, dann sind die halt davon überzeugt und dann würde Richard Rorty zum Beispiel sagen, ja gut, alles, was sie jetzt machen können, ist dafür werben, dass sie doch nachvollziehen können, ihre Position nachvollziehen können. Also sie können die nicht wirklich überzeugen, sie können ihnen keine Gründe liefern, sie können allenfalls versuchen, plausibel zu machen, dass man das auch anders sehen könnte und diese andere Sichtweise möglichst attraktiv zu machen. Das wäre unschön, wenn das das Einzige wäre, was uns bliebe. Obwohl es nicht nichts ist, muss man immer dazu sagen. Also praktisch ist, ich meine, pragmatisch gesehen ist das häufig ja das, was wir machen. Also die Reichweite unserer Überzeugung ist meistens nicht besonders groß, sondern wir können nur versuchen, die Leute zu einem Perspektivwechsel zu bringen und damit sozusagen eine Attraktivität, einer anderen Sichtweise hervorzubringen.
Aber wenn das fehlschlägt, ist es pauschal nicht falsch, Gewalt zu bekämpfen.
Ja, pauschal ist das nicht falsch, nein. Also würde ich sagen, eine konsequente Pazifistin würde Ihnen sagen, doch, das ist immer falsch. Das zumindest gibt das, was ich bis jetzt gesagt habe, nicht her. Also die Möglichkeit steht komplett im Raum, die sagen, ja, natürlich kann ich, also vielleicht auch anderes nicht gewaltsames Unrecht kann nur durch Gewalt bekämpft werden. Die Option, die Möglichkeit steht im Raum. Wie gesagt, das wäre das zweite Buch. Ich weiß, das ist keine befriedigende Antwort.
Ja, guten Tag. Also auch vielen Dank erstmal für die netten Denkanstöße. Vielleicht gleich dazu den Gedanken aufgeknüpft. Wenn ich anfange, über Gewalt nachzudenken, zerlege ich das sofort in die einzelnen, für mich, Wortzusammensetzungen. Sprich strukturelle Gewalt, häusliche Gewalt, psychische Gewalt. Ich kategorisiere diesen Begriff sozusagen aus in seine einzelnen Züge. Es gibt für mich sogar positive Gewalt. Beispiel dazu der Rettungsschwimmer, der jemanden, der ertrinkt, den Daumen brechen muss, damit er ihn retten kann. Also so ein, oder der Betreuer, der einen Jugendlichen davon abhält, sich das Leben zu nehmen. Das sind durchaus, was auch die Beispiele werden für, wo Gewalt legitim wird, vielleicht, ne, auch da. Deswegen habe ich, und als ich das aussortiert habe, habe ich mich immer gefragt, warum will man das so sehr festlegen? Es gibt Naturgewalt. Also ist der Baumstumpf, der vom Wind geweht wird und einen Menschen erschlägt, auch eine Form der Gewalt? Oder ist das jetzt keine Gewalt mehr, bloß weil es von einem Baumstumpf war? Und da tue ich mich echt schwer und bleibe so sehr an diesen Machtgedanken hängen. Die Welle, die hat halt einfach die Macht, dich zu überrollen. Deswegen ist es Naturgewalt. Sie ist ermächtigt dazu, ganz einfach. Du kannst nichts dagegen tun. Da bleibe ich so immer sehr dran hängen und finde es so schade, gerade in der deutschen Sprache, wo wir so unheimlich viele Möglichkeiten haben, das eben genau zu präzisieren. Und da ist mein Gegenvorschlag, wollen wir uns nicht doch eher darauf einigen, das offen zu lassen? Und zwar unter der Bedingung, dass es ein streitbarer Begriff ist und wir ihn sofort im Einzelnen ausdiskutieren müssen.
Meine wenig überraschende Antwort ist nein, nein, das machen wir nicht. Naturgewalt ist in der Tat, die Rede von Naturgewalt ist in der Tat ein unschöner Fall, könnte man sagen. Im Englischen ist es ja die Force of Nature. Meine Vermutung ist, dass das erstmal in der Tat auf den Machtaspekt abschiebt, wobei man sagt, also zum Beispiel die Welle hat die Macht, klingt immer so, als ob sie könnte oder sie könnte nicht. Nein, also da ist eine bestimmte Potenz hier, da ist ein Potenzial da, das einfach bestimmte Folgen haben wird und dass wir, dem wir ausgeliefert sind. Ich würde zum Beispiel an der Stelle immer vorschlagen, dass man eher mit, das ist auch ein sehr altbackener Begriff, aber eher mit dem Begriff des Erhabenen daran geht. Also mit etwas, was uns durch seine schiere Größe, durch die Machtlosigkeit, die wir ihm gegenüber fühlen, prägt, bestimmt. Aber weniger als Gewalt im Sinne von, also ja, da laufen auch, passieren auch Verletzungen und Schäden am Ende, ja. Aber der Baum tut ja nichts.
Und auch der Tsunami, also ist kein Akteur, so wie wir Akteure sind. Deswegen würde ich sagen, nee, also wenn wir davon Gewalt reden, meinen wir Macht. Und ja, da spielt auch das Verletzungs-, das Schädigungspotenzial, also das Bedrohungspotenzial, das das für uns hat, hinein. Und da würde ich eben denken, also da könnte man vielleicht also jetzt an Kant oder an Burke anschließen mit dem Begriff des Erhabenen, the Sublime, glaube ich, besser an das herankommen, worüber wir da reden. Also dieses Erhabene, dieses von Natur aus, etwas, dem wir ausgesetzt sind, dem wir uns nicht entziehen können und das gleichermaßen Ehrfurcht und sehr, sehr konkrete Furcht bei uns auslöst, aufgrund dieser Machtlosigkeit. Da würde ich vermuten, dass wir da, also ja, da hat die deutsche Sprache was, aber einen anderen Begriff, mit dem wir da rankommen können. Das wäre mein Vorschlag. Und letzter Punkt dazu, ja, natürlich kann ich das alles schön ausdifferenzieren, aber ich muss dann ja immer klären, was haben diese Dinge, diese Phänomene miteinander gemeinsam? Sie sind eben Gewaltphänomene, das ist alles Gewalt. So, das heißt, ja, die Ausdifferenzierung ist wichtig, um zu gucken, ja, wenn das auch Gewalt ist, was ist denn dann mit dem Begriffsvorschlag richtig? Aber sie müssen irgendwas etwas miteinander gemeinsam haben, sonst müssten wir ja sagen, naja, das, wir haben da halt den gleichen Namen für, der meint aber Unterschiedliches. Das gibt's ja in der deutschen Sprache, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich würde ihm sagen, die haben etwas miteinander gemeinsam. Und das finden wir bei der Naturgewalt nicht. Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Fragen. Dankeschön, einen schönen Abend noch.